Also ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, Demi. Nicht rülpsen, nicht furzen.
Sieht das gut aus? Sind wir laut genug?
Wir sehen immer gut aus.
Ich weiß es nicht, aber glaub, es sieht nicht schlecht aus zumindest. Das war
ein bisschen die...
Kann man am Anfang so einen Klippenläufer-Kreischen reinbauen? Thomas?
Kra, kra.
Nee, was macht jemand?
Nee, ich weiß nicht.
Das ist ja eigentlich dieses Theme, das sie haben. Dass sobald du in ihrer, sobald sie das Visier auf dich gerichtet haben, dann geht halt dieses Battle-Theme los.
Stimmt.
Okay. Ich bin ja ein furchtbar friedfertiger Mensch. Jede Spinne wird von mir mit einem Glas nach draußen befördert. Meine Mitmenschen behandle ich mit Respekt. Und sogar in der GameStar-Kommentarsektion, einem der rauesten Orte der Welt, bemühe ich mich um ein konstruktives Miteinander. Doch in Spielen, herrje, wie gerne stürze ich mich dort in den Kampf. Als Batman Verbrecher dingfest machen, als Dragonborn riesige Bestien zu Fall bringen, als Untoter in Dark Souls, Ornstein und Smaug nach dem 100. Versuch in die Knie zwingen, ach, da fühle ich mich doch lebendig. Doch es gibt auch Kämpfe, die mir nachts Albträume bescheren, Kämpfe, auf die ich getrost hätte verzichten können. Und das nicht immer nur, weil sie so schwierig sind, nein, manche Gegner sind einfach nur zum Kotzen. Entweder haben die Entwickler das Design versemmelt oder ich muss so oft gegen dieselben Feinde antreten, dass ich ihre Kampfgeräusche auch 10 Jahre später noch nachtrillern kann. Und um diese furchtbar nervigen Feinde soll es heute gehen. Und um das zu kontrastieren, habe ich mir 2 großartige Feinde an meine Seite geholt, den frivolen Michael Mortlo Graf.
Ich habe extra daheim so ein Glas für Spinnen auch. Nur um sie rauszubringen.
Das, ich habe jetzt aber Mordlust gesagt.
Dann bringe ich sie um.
Bring sie raus und dann bringst du sie.
Ja. Und auf der anderen Seite der hartgesottene Peter, Paar auf die Fresse, Bartke.
Was soll's? Stress?
Ich habe überlegt, irgendwas mit Polier dir die Fresse zu machen, aber das ist gar nicht so einfach, so lange Künstlernamen sich auszudenken.
Unser Polier dir die Fresse.
Ja.
So ungefähr. Ja. Schöne Einleitung.
Danke.
Ja, jetzt bin ich richtig in so einer Kampfeslaune.
Bei Gewalt bist du so kreativ.
Ja, ich weiß, das kam irgendwie so voll aus mir raus. Aber ich bin auch gerade sehr wütend, weil ich jetzt in Witcher 3 in meinem Weg zum Witcher-Podcast allmählich durchkomme. Und ich habe jetzt alle Fässer in Skellinge erkundet. Also ich bin quasi das ganze Meer abgesegelt. Und so kam ich auch auf die Idee zu dem Podcast hier, weil ich hasse diese Sirenen und Harpien oder wie auch immer sie heißen, die dich überall verfolgen auf dem Meer und total lahm zu bekämpfen sind. Du musst ja einfach mit der Armbrust immer wieder aus dem Himmel runterschießen und da kommen immer mehr von denen. Mhm. Und ich habe so viele Harpien und Sirenen erschossen, ich kann es nicht mehr sehen. Das ist so nervig und dieses Erkunden von diesen Fässern und dieses Runtertauchen und diesen wertlosen Looter einsammeln, das ist so schon keine schöne Sache und ich mache es nur, um das blöde Fragezeichen auf der Worldmap nicht mehr sehen zu müssen. Und dann werde ich auch noch die ganze Zeit von diesen blöden Viechern gejagt. Das war ganz schlimm. Ich bin echt süchtig gerade nach Witcher 3, gerade auch nach Hearts of Stone. Ich finde das Add-on super. Und immer wenn ich halt mir irgendwie mich an einen Punkt bringen will, dass ich aufhören kann, muss ich einfach nur kurz nach Skellige reisen und eine Minute über dieses Meer schippern, dann habe ich keinen Bock mehr.
Ja, es nervt aber auch echt, weil die sich doch auch so an deinem Schiff festklammern dann und sowas.
Ja.
Und es ist vor allem sinnlos. Also ich verstehe auch tatsächlich, werden viele Gegnertypen in diesem Video, hätte ich fast gesagt, in diesem Podcast noch erwähnt werden, wo man sich wirklich fragt, warum? Welche Intention des Entwicklers steht denn dahinter, mir diese Art von Gegnertyp hier zu geben? Soll da eigentlich dann überhaupt irgendwas passieren, nur auf dem Meer, weil sie dachten, naja, eine Überfahrt ist schon irgendwie langweilig. Ne? Dann sitzt er da halt in seinem Boot und ja, hin und wieder ist ein Unwetter, aber da kann man auch nicht richtig rausfallen. Hey, lass uns doch irgendwie Harpien einbauen, die dir ein paar da irgendwie auf die Fresse geben. Dann hat der Spieler auch Spaß dabei.
Ja, und es ist ja auch ganz oft so, dass Fluggegner einfach schwierig zu bekämpfen sind. Gerade bei so Action-Adventures, die sehr auf Lock-On gehen und wo du im Prinzip keine, ich sag es mal, absolut direkte Steuerung hast. Das heißt, nicht wie bei einem Shooter einfach frei zielst. Da ist das einfach schwierig. Ja, immer haust du daneben, gerade im Nahkampf haust du dann daneben, dann fliegen sie wieder weg und dann musst du sie irgendwie wieder auf den Boden holen, dann schießt du sie mal ab, aber dann landen sie irgendwo, wo du nicht hinkommst, weil Witcher ist ja akrobatisch auch jetzt nicht so super.
Der ist alt, ja, der hat graue Haare.
Ja, und auch unter Wasser jagen dich die Viecher. Ja. Und unter Wasser ist das Kampfsystem halt auch nicht sonderlich gut, weil du eigentlich nur wild rumpaddelst und halt auf die Armbrusttaste drückst und dann unter Wasser nachlädst. Und das ist so, das ist halt reine Beschäftigung. Egal auf welchem Schwierigkeitsgrad. Ich spiele ja auf Deathmatch. Und selbst da ist es halt einfach nur banal. Und das finde ich halt sehr schade, weil Witcher ja an so vielen anderen Orten mehr kann als das.
Wobei ich auch mir jetzt spontan auch so aus dem Stegreif wirklich kein Spiel einfällt, das jemals ein gutes Unterwasserkampfsystem gehabt hätte. Mhm. Also wenn es zumindest ein Oberwasser-, oberflächenbasiertes Spiel ist.
Ich muss gerade an Assassin's Creed Odyssey denken, wo du diese immer auch irgendwo tauchen kannst, Schätze findest. Aha. Und da sind immer Haie.
Immer.
Und diese Haie sind immer scheiße, weil die nämlich angeschwommen kommen, ganz schnell. Und du kannst gar nicht, und dann musst du, haust du zu, aber unter Wasser haut Cassandra halt so ganz langsam mit ihrer langen Waffe. Und bis dahin ist der Hai schon an dir vorbeigeschwommen, hat dich gebissen. Und das nervt tierisch. Also ich habe das immer gehasst. Ich bin einfach immer möglichst schnell an den vorbeigeschwommen. Ich habe die gar nicht umgebracht.
Ich habe mal von oben im Bogen geschossen.
Oder das, ja.
Weil es für mich physikalisch absolut Sinn ergibt, dass ich von einem Boot aus mit einem Pfeil in 40 Meter Tiefe einen Hai abschießen kann.
Großartig.
Klar. Ja, stimmt.
Super Mario hatte einen ganz coolen Unterwasserkampf. Ja, die alten Super Marios. Weil du musst ja immer A drücken, um quasi dein Momentum zu halten, um nicht abzusinken. Ja. Und währenddessen halt mit der Feuerblume immer diagonal im 45-Grad-Winkel nach unten schießen. Ja, du musst halt im Prinzip wie Obi-Wan immer den High Ground bekommen, um halt diese Fische erwischen zu können. Ja. Das war machbar. Und danach wurde es halt nie wieder besser unter Wasser.
Fischlevels. Ich kenne nur noch den Dopefisch aus Commander Keen. Weil der Dopefisch war einfach so ein lustiger, bekiffter Kugelfisch. Der hat jetzt nichts gemacht, aber er war da und es war schlecht, wenn du gegen ihn geschwommen bist.
Also bester Unterwassergegner ever.
Bester Unterwassergegner ever. Ich glaube, die Podcast-Folge müssen wir gar nicht erst, also das Fass brauchen wir ja gar nicht erst aufzumachen. Das Fass im Meer von Skellige, das ist der beste Unterwassergegner ever. Aber wo wir gerade bei den fliegenden Gegnern sind, wir haben direkt im Vorfeld des Podcasts unausgesprochen Einigkeit hergestellt beim für uns schlimmsten Gegner der gesamten Spielegeschichte. Und sollen wir seinen Namen einfach zusammen sagen?
Ja.
Auf drei, also nach drei, also einen deutschen Namen.
Ja.
Nach drei. Drei? Nee, falsch rum. Ich muss ja andersrum zählen. Siehst du, jetzt haben wir so oft geübt. Okay. Jetzt, ich bitte um Konzentration.
Also nicht mit drei.
Ich mache das auch noch nicht so lange.
Ja, auf okay. Drei.
Okay. Ja, also eins, zwei, drei.
Maurice Weber. Peter auf die Fresse, Marke. Der Klippenläufer.
Wo ist Maurice eigentlich? Der hat irgendwie keine Stimme, der hustet.
Ja, der hatte keine Lust. Er meinte, es gibt nichts in Spielen, was ihn nervt.
Ja. Ja, nee, nie.
So,
man kennt ihn ja als sehr ausgeglichenen und positiven.
Da haben wir gesagt, Dragon Age 2 und er meinte, wieso? BioWare ist super.
Ja.
Ich bin total
zufrieden. Bestes Level-Design überhaupt.
Gerade Anthem hat mir super gefallen. Klippenläufer.
Der Klippenläufer, genau, aus Morrowind. Diese komischen fliegenden Viecher, die immer dann da sind, wenn du nicht nach oben schaust.
Ja, und vor allem jedes Mal, wenn die dich gesehen haben, ging ja diese Kampfmusik los.
Ja.
Und das hat einen so nervös gemacht, weil diese Kampfmusik dann oft losging, bevor du überhaupt wusstest, wo ein Gegner ist. Weil natürlich Morrowind bestand ja im Prinzip nur aus Hügeln und Tälern und Klippen und sonst irgendwas. Das heißt, du hattest selten richtig weite Sicht.
Mhm.
Das war aber den Klippenläufern egal, weil das war ja eine KI. Die haben dich einfach radial wahrgenommen.
Ja.
Und auch da war es halt so, am Anfang haben sie einen noch richtig genervt. Ja, in dieser Anfangsphase von Morrowind, wo du auch permanent durch Gegner durchhaust, weil der Treffer ja ausgerechnet wurde und nicht physikalisch war. Und später war es halt auch da wieder reine Beschäftigungstherapie, die Dinger vom Himmel zu holen.
Ja, ich habe ja, ich glaube, die Geschichte schon mehrfach erzählt im Podcast, dass ich damals Morrowind gespielt habe auf einem Rechner, der Morrowind eigentlich gar nicht hätte darstellen können, indem ich immer nach unten geguckt habe. Weil wenn ich hochgeguckt hätte, wäre es zu ruckelig geworden einfach wegen der ganzen Dinge in der Welt. Also Menschen, Gebäude und sowas. Und dann war es ja nochmal extra nervig. Weil wenn ich nach oben hätte gucken können und einigermaßen die Sichtweite so einstellen, dass man die Scheißviecher nicht erst 5 Meter vor der eigenen Nase sieht oder so, dann wären sie vielleicht doch nicht ganz so schlimm gewesen. Aber dadurch, dass ich das Spiel ja auch nur in der Bodenguckperspektive erlebt habe, war es nochmal schlimmer. Und wie du gerade gesagt hast, fliegende Gegner haben halt immer noch den zusätzlichen Nachteil oder die zusätzliche Nervigkeit, dass sie im Flug nicht zu treffen sind. Auch mit einem Bogen. Du kannst ja einen Bogen haben in Morrowind, nie irgendeinen im Flug mal abgeschossen. Also, ach, und da auch wieder. Wieso? War da jemand, da saß jemand bei Bethesda und hat sich gedacht, ja, also die Insel erkunden ist schon cool, aber irgendwie passiert oft einfach gar nichts. Vielleicht sollte einfach immer einfach immer ein Klippenläufer da sein, wenn man irgendwo hingeht.
Ja.
Aber du musst das mal so sehen, dieser Klippenläufer, der ist ja da in seinem natürlichen Habitat und du kommst da an, läufst da lang mit deiner schweren Rüstung, machst viele Geräusche und ich finde, dieser Klippenläufer hat jedes Recht, dich dann da zu piesacken. Also,
ja, wahrscheinlich, ich bin hier der
Nervige. Du bist der Aggressor, ja.
Ja, ich bin der nervige Gegner für den Klippenläufer. Jetzt kommt der Typ schon wieder.
Oh. Eigentlich, wir müssten mal bei Gamestar Plus das Tagebuch eines Klippenläufers schreiben. Was der so erlebt am Tag. Ja. Oh, schon wieder so ein Abenteuer, den ich jetzt angreifen muss. Dabei will ich doch eigentlich meine Kinder füttern und so.
Zumal die ja auch eine absolut unzerstörbare Kampfmoral hatten. Ja, egal, ob du 500 ihrer Gefährten und Gefährtinnen im allein locker umgebracht hast und du bist der auserwählte Nerevar, der 501. ist immer noch genauso überzeugt wie der Erste, dass er dich umbringen kann.
Die lernen es halt auch nicht.
Die lernen es null. Ja. Und das sind halt einfach zum Bullying geborene Viecher.
Wo ist da Darwin? Ja? Hat er versagt?
Ja. Und im Vergleich dazu finde ich zum Beispiel die Schlammkrabben, was quasi der nutzloseste Gegner in allen Elder Scrolls-Teilen ist, da tat es mir schon fast leid, weil die ja so harmlos sind. Gerade in Skyrim war es, glaube ich, sind es einfach so kleine, haarlose Krabbelfiecher wie Karpador in Pokémon. Wo du denkst, ja, und dann der Klippenläufer, selbst wenn er halt für dich völlig harmlos ist, ist es immer noch okay, ihn umzubringen, weil er einfach so aggressiv ist.
Ja. Ich finde, Krabbelfiecher sind immer so lange okay, wie sie nicht super schnell sind. Weil es gibt ja auch in vielen Spielen so ganz kleine, mega schnelle Mistkriech-Dinger, wie zum Beispiel in Fallout 4 diese Meyerlurk-Kinder. Wenn du da so ein Meyerlurk-Ei zerschießt oder zu nah dran gehst, platzt es auf und dann kommen hier so miese Mistkrabben raus, die nicht mal viele XP bringen. Also wenn du da einen abschießt, kriegst du irgendwie 2 oder 5, also gar nichts im Prinzip. Und wenn dann aber 5 um dich rumstehen, schießt du dir halt die ganze Zeit auf die Füße aus Panik, weil dann hast du halt, ich hasse es, sind 5 Gegner um dich rum. Warum macht man kleine, schnelle, fiese Gegner?
Ja, das gab es auch in Dead Space, diese Swarmlinge, das waren winzig kleine, die sahen eigentlich aus wie so Knetmasse, so winzig kleine Viechis. Und das war ja ein Spiel, wo du, also ich zumindest, die ganze Zeit nur auf den Plasma-Cutter gesetzt hast und deswegen, du hattest eine extrem präzise Waffe für eine ganze Horde von so kleinen Viechis. Und wenn du da keinen Flammenwerfer im Gepäck hattest, die konnten dich halt härter killen als irgendwie große Dinger, wo du einfach auf die Arme geschossen hast.
Ja, ich sag dir, der Honey Badger aus Far Cry 4 ist bis heute Teil meiner Albträume. Ein Honigdachs. Ja? Guckt euch mal Bilder von dem Honigdachs an, wie niedlich das Viech ausschaut. Das ist so ein schwarzes Ding mit weißem Rücken, mit so einem dicken, fluffigen, also ich weiß nicht, ob er fluffig ist, aber so einem dicken Schwanz und so. Und das ist so ultra tödlich in Far Cry 4, weil du siehst ihn nicht, weil er halt so mickrig ist. Und dann gehst du irgendwo in ein Gebüsch und denkst dir, haha, jetzt bin ich aber cool und schleiche mich hier in das Lager nebenan. Und dann sind da halt 5 Honeybadger drin und hängen dir am Hals. Ja. Und dann bist du halt weg.
Ja, das Geile ist ja, es gibt ja auch den legendären Honigdachs im Spiel. Und das ist auch wunderbar gemacht, wie du in diese Höhle kommst und überall schon, glaube ich, irgendwie Leichen liegen und so. Und dann kommt dieser Honigdachs raus und du denkst einfach so, oh, guck mal, süß. Und dann springt er dich an und du bist total...
Ja, wie dieses
Kaninchen. Haust dem mehrere Granaten auch so rein. Und Granatwerfer habe ich ihn, glaube ich, umgebracht dann. weil er hat einfach so viel Schaden geschluckt.
Overkill. Das ist wie das Kaninchen in Ritter der Kokosnuss.
Ja.
Ja, du denkst so, ach, wie süß. Eigentlich hat der legendäre Honey Badger einfach riesig sein müssen, um so dieses Schreckensprinzip einfach umzukehren. Mhm. Große Gegner sind nie nervig. Du siehst sie von weitem kommen. Du weißt, wie du auf sie reagieren musst. Klar, dann ist es doch wieder blöd, wenn sie irgendwie so Bullet-Sponge-mäßig sind, wenn du halt irgendwie menschliche Gegner, weißt du, so wie Assassin's Creed, so der typische gepanzerte Assassin's Creed Soldat, wo du dir denkst, ah ja, ist er nur ein Soldat, aber dann ist er halt nur am Genick verwundbar. Oder wie die Hunter in Halo, ja, weil er weiß, ja, natürlich Riesenviecher mit Schilden, natürlich muss ich hinten dran laufen.
Das habe ich übrigens bei Halo, ich habe jetzt ja Halo Reach, war das, ne? Das gespielt auf dem PC endlich, das habe ich nicht kapiert. Dass ich die voll von hinten. Ich habe da drauf geschossen, Granaten geworfen, alles Mögliche und irgendwann sind die dann umgefallen. Aber ich habe nie kapiert, dass ich irgendwie auf hinten. Hat mir dann einer erzählt und ich so, ach so.
Hast du noch nie ein Halo gespielt vorher?
Doch, schon. Halo, das ohne Covenant.
Ach so. Hier,
ich. Ach so, okay. Ja. Vielleicht hast du ja immer bis zu den Huntern gespielt und ausgemacht und
ausgestattet. Ja. Aber große Gegner, also ich muss dir eigentlich zustimmen, aber ein Gegner, der nicht in dem Sinne nervig ist, dass er immer meinen Puls auf 180 gebracht hat, war der Tank in Left 4 Dead, weil der nämlich die Musik immer dabei auch hatte. Und dann war es immer so, oh scheiße, jetzt kommt ein Tank. Und dann habe ich es immer natürlich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, wir haben es im Koop gespielt. Das ist der einzige Schwierigkeitsgrad, in dem man Left 4 Dead spielen sollte. Und der macht dich halt so platt. Und du bist dann wirklich so, oh scheiße. Vor allem, wenn der auf dich zustürzt und deine Kollegen sind irgendwo anders und lassen dich ganz allein. dann hast du diesen Tank wirklich sehr.
Der nimmt ja auch jedes Gefühl von Sicherheit. Wenn der Tank kommt, der versaut dir jeden Plan. Du denkst, ja, okay, wir sind jetzt super ausgerüstet und so. Und die KI dann so, ey, wie wär's mit dem Tank? Und dann kommt er halt angelaufen. Und wenn auch einer von euch, weißt du, die Gruppe ist nur so stark wie das schwächste Glied. Und der Tank findet das schwächste Glied.
Also mich immer.
Ja.
Aber ist der wirklich nervig?
Ja, ja, also oder? Das ist eigentlich gut designt.
Ja? Eigentlich man müsste mal so die Grenze festlegen, wo halt so das kippt von anspruchsvoll und fordernd und clever designt hin zu nervig und unnötig.
Aber Left 4 Dead hat doch eigentlich auch nur nervige Gegner. Oder diese kleinen Hexen, ja, die da sitzen und nichts machen. Aber wenn du aus Versehen, die Witch, wenn du reinläufst, war es das super nervig, für dich und dein Team und alle finden dich sympathisch, weil du dein ganzes Team in den Tod gerissen hast. Oder diese Typen, die dich vollkotzen oder die Typen, die dich mit der Zunge einfach rüberziehen und halt langsam fressen. Oder die Kleinen, die sich auf dich draufstürzen und wenn dich deine Kumpel sofort reagieren. Es endet immer gleich. Du wirst ultra schnell umgebracht. Also Left 4 Dead hat also richtig Spaß haben eigentlich nur die normalen Zombies gemacht.
Deswegen war, glaube ich, auch der Versus-Modus so beliebt, weil dann die Leute einfach andere Leute anspringen und mit der Zunge anziehen konnten. Aber das war natürlich auch Teil des Spielprinzips, ne, dass du ja halt dass die Leute sich halt nicht wehren können und dann muss dein Freund halt kommen und dich befreien. Ne?
Ja. Stellt euch mal ein Left 4 Dead im Elder Scrolls-Universum vor, nur mit Klippenläufern. Das ist wirklich so eine riesige, riesige Karte und 6000 Klippenläufer.
Ja, jetzt aber bestimmt eine Mod.
Ja. Garantiert.
Klippenläufer-Mod. Morrowind, aber nur mit Klippenläufern.
Klippenläufer, okay. Die Cliff Racer-Apokalypse.
Ich habe aber noch einen großen Gegner, der wirklich nervig ist, und das ist der Treasure Maw in Mass Effect. Da gibt's, wenn du im ersten Mass Effect fährst du ja immer mit dem Mako rum, oder Spacko, wie ich nenne, da gibt es ja immer diese Riesenviecher, diese Riesenwürmer, die aus dem Boden schießen und die treffen dich mit einem Mal, dann ist eigentlich dein Mako fast kaputt.
Stimmt.
Wenn die es ein zweites Mal treffen, bist du weg und wie bekämpfst du diese Viecher? Du fährst im Kreis rum und schießt dauernd mit der Kanone auf die. Das ist so dämlich. Also, nee.
Überhaupt. Das ist ein guter Punkt, hatte ich noch gar nicht dran gedacht jetzt in der Vorbereitung. Aber Viecher, die aus dem Boden kommen, sind immer Mist.
Und die wieder verschwinden.
Ja, und wieder verschwinden. Mhm. Gab es in Diablo 3 nämlich auch diese Würmer, die da irgendwie rauskommen, dann spucken sie irgendwie Feuer oder beißen dich und ziehen sich wieder zurück. Furchtbar. Grauslich.
Außer die kleinen Bocklinge in Star Wars Jedi Fallen Order, weil das sind ja auch keine richtigen Gegner, die sind einfach nur süß.
Das stimmt.
Und man kann ja einen sogar auf sein Schiff mitnehmen.
Entführen.
Ja. Nee, man rätet ihn und nimmt ihn mit.
Okay. Ja. Vielleicht kann man auch das so modden, dass die dann halt Feuer speien oder dich angreifen oder so.
Oder fliegen.
Oder so Laser, ja. Oder fliegen, genau.
Apropos Star Wars, ich will noch einen weiteren fliegenden Gegner hinzufügen, den wahrscheinlich kaum jemand kennt, aber in Republic Commando, einem der besten Spiele, die je gemacht wurden,
ich weiß, es kommt.
Gibt es auch auf Geonosis diese fliegenden Geonosis-Elite,
furchtbar.
Die diesen orangenen Superstrahl haben. Und ich habe nie rausgefunden, ob es eine valide Taktik gibt, außer mit dem Snipergewehr einen Treffer nach dem anderen da drauf bolzen. Die bringen dich halt so schnell runter, wo du denkst, wenn sie statt der Klonarmee einfach statt der Droidenarmee einfach mehr von denen produziert hätten, hätten sie die Klonkriege im Windesalter gewonnen. Einfach mit Coruscant so eine Armee aus 1000 von diesen Viechern da anfliegen.
Ja. Da wären die Jedi schon allein genervt gewesen einfach. Da Obi-Wan Kenobi, Mace Windu hätten gesagt, komm, dann ich gehe.
Aber vielleicht hatten die noch die Geheimwaffe für die Republik, die Insektenspray halt. Weil Mace ist ja auch, der Mace ist ja das Sprühding. Ne?
Ja, stimmt. Ja, so eine riesen Fliegenklatsche vielleicht auch einfach.
Ja, das könnte auch sein, ja. Todesklatsche.
Ja.
Aber auch da wieder ein fliegender Gegner. Also würde ich sagen 3-0 für den fliegenden Gegner.
Sind schon sehr nervig. Wer mit einer der größten Fans von Morrowind auch gewesen sein muss, ist Gearbox, weil die in Borderlands exakt dasselbe wieder eingebaut haben mit diesen Wrecks. Das sind ja auch so fliegende, eigentlich exakt dasselbe wie Klippenläufer. Auch diese fliegenden Mistviecher, die so Sturzflugangriffe machen und dann wieder wegfliegen. Und dann kommen sie wieder und irgendwann sind sie auch einfach, da machen sie kaum noch Schaden. Und dir selber, oder mir zumindest ging es so, war es dann zu blöd, auch sie abzuschießen, sodass ich die ganze Zeit von ihnen angegriffen werde einfach.
Ja, weil sie dann ja auch im Schwarm kommen.
Ja,
dann hast du halt 5, 6, 7, die auf dich draufhacken. Was ja bei den Sirenen in Witcher auch so ist. Ja.
Unerklärlich.
Unerträglich.
Unerträglich. So, und jetzt machen wir weiter mit Bethesda, denn das Fallout-Universum hat nicht nur diese Meyerlurk-Viecher, das geht ja fast noch, sondern hat ein Sammelsurium an fliegendem Viechzeug, das ultra nervig sein kann, nämlich diese dummen Blähfliegen, die dich anspucken aus 6000 Meter Entfernung und du merkst es nicht mal, also bis du halt dann vergiftet bist. Diese Stechflügler, die halt einfach super schwer zu treffen sind. Also da kannst du jedes Wets vergessen, weil man trifft sie halt einfach nicht, gerade am Anfang nicht. Ich weiß noch, wie ich in Fallout 4 damals mit dem Test angefangen habe und direkt im ersten Dorf, in das du kommst, oder in diese erste Stadt da, wo dieses Museum ist mit diesen Freiheitskämpfern, da sitzen direkt zwei so Stechflügler auf so einer Leiche oder auf so einem Brahmin, auf so einem Toten oder so. Und ich dachte mir halt so, das sind ja nur Fliegen und geh halt hin. Und sie steigen auf in die Luft, fliegen zu mir, bringen mich um. Und dann denke ich mir, oh shit, okay, dann gehe ich zurück zu der Red Rocket Station, da kann ich nämlich den Hund holen und benutze den Hund als Kanonenfutter, schicke den Hund hin, sie steigen von der Leiche auf, bringen den Hund um, bringen mich um. Ja, okay, vielleicht nehme ich einen anderen Weg. Also die Viecher sind schon echt hardcore, vor allem, weil auch die so ein bisschen... Das vereint sie mit dem Tank und so. Sie haben halt auch dieses charakteristische dumme Brummen, was immer erst dann anfängt, wenn es zu spät ist. Also sobald du dieses Brrrr hörst, weißt du schon, tot. Ja, kann ich gleich F9 drücken. Und ein Viech, auch wiederum bei Fallout, ich bin gleich fertig, dann dürft ihr auch wieder, aber ein Viech bei Fallout, das es auf die Spitze treibt, ist in Fallout New Vegas der Cassador. Und der Cassador ist eine Mutantenwespe, die dich auch vergiftet. Die gibt es als junges Exemplar und als erwachsenes. Als junges geht es noch, weil die da nicht viele Treffer vertragen und so. Aber die Erwachsenen sind super schnell und ultra giftig. Also der rast auf dich zu. Du siehst es oft gar nicht, weil irgendwie kommt er dann halt von irgendwo, wo du gerade nicht hingeguckt hast. Rast auf dich zu, sticht dich, du bist tot. Ist schlimmer als so ein Red Scorpion oder sowas. Und das ist der pure Horror.
Aber Gift ist auch der absolut nervigste Statuseffekt, den es gibt. Ja. Also ich finde, wenn du halt Gift kombinierst mit irgendeinem Gegner, wird der Gegner dadurch fast immer ein Arsch.
Ja. Ja. Ja.
Ist einfach so. Und gerade halt so Insektenviecher und so weiter vergiften einen immer. Also ich war noch nie, wenn man mal so ein Ranking erstellen würde, der schlimmsten Statuseffekte, wäre Gift, glaube ich, mit auf... Also ich werde gern verbrannt, das ist okay. Da kann man ins Wasser laufen, das geht.
Super.
Und die sind auch meistens... Verbrennen ist halt über kurze Zeit viel Schaden. Vergiften ist über lange Zeit, oft bis in den Tod. Mhm. Ja, das war damals bei Pokémon schon so. Ja, wenn du vergiftet wurdest, ja, von einem Zubat, auch ein fliegender Gegner, auch furchtbar, auch Spam, dann hast du halt mit jedem Schritt, hat dein Bildschirm so geflackert, bis dein armes Pokémon einfach elendig verreckt ist in deinen Armen. Ja, ja, und Gift ist einfach ätzend.
Ja, ja. Überraschend, ja. Aber da muss ich noch einhaken, ein Statuseffekt, der auch sehr nervig ist, ist der Levelentzug in Baldur's Gate 2, wenn du gegen Vampire kämpfst. Ach, habe ich da geflucht, weil die dich mit ihren Angriffen immer die Erfahrungspunkte quasi zurücksetzen und dein Level zurücksetzen. Und dann wirst du immer von Level 18, gehst du dann auf Level 13 plötzlich runter, wenn du ein paar Mal gegen Vampire kämpfst und so. Und das Geilste war, ich habe ja damals, als ich klein war, ja, und jung und unbedarft, da habe ich natürlich oft mit Cheats gespielt, weil ich bin ein alter Cheater.
What?
Und das Irre ist, dieser Statusfakt, der geht nicht mal mit Cheats weg, den musst du dann... dann musst du, glaube ich, deinen Helden dann wieder neu hochleveln, wenn er den weg hat, diesen Levelentzug. Und es war so nervig, also, weil Cheats, ich habe natürlich mit Cheats gespielt, weil das war viel komfortabler, da musste ich mich nicht so kümmern.
Klar.
Und dann gibt es diese eine Sache, wo es dann wieder so scheiße ist.
Aber das ist halt auch bitter. Eigentlich ist es smart, Gegner zu bauen, die dir das letzte Fall oder das letzte Sicherheitsnetz rauben, das du in einem Rollenspiel hast, den Level-Grind, ja, um den Level-Vorteil zu erarbeiten. Und das nehmen sie dir weg. Das ist, das ist fast schon poetisch grausam.
Sie könnten dir auch deine Items wegnehmen. Oh, ein nettes Schwert. Ich glaube, das nehme ich mir.
Ja.
Ich glaube, es ist meins.
Das gibt's ja auch, das so Diebstahlviecher.
Das gibt's, ja. Gibt's? Ja. Ja.
Oder so Viecher, die halt deine Waffen zersetzen, ja, wo alles kaputt geht. Oder so dicke Rock-Felsviecher, wo du deine Waffe dann kaputt haust dran. Ja, das habe ich bei Witcher auch oft, diese Golems. Mhm. Aber genau, einen so einen Statuseffekt gibt es auch in Dark Souls. Der reduziert zwar nicht dein Level, aber es gibt diesen verfluchten Statuseffekt. Und das ist auch gekoppelt an einen der nervigsten Gegner. Und man meint es nicht, aber Dark Souls hat viele nervige Gegner.
Überraschung.
Ja. Diese elenden Basiliskenfrösche. Ja? Was für Säcke. Du kommst irgendwie, vor allem du hast gerade irgendwie so ein übles, mordhungriges Dorf irgendwie. Also das Dorf ist mordhungrig, ja. Hast du hinter dir einen Gegner, Bossgegner, ein bisschen in der Kanalisation. Denkst du, ein Frosch. Zack.
Süß.
Setzt er sich auf den Boden und macht so eine riesige Giftwolke und dann plötzlich, du bist verflucht und stirbst sofort. Und dann wachst du wieder auf und denkst, Moment mal, ich habe nur die Hälfte meiner Lebensleiste. What the fuck? Hm. Ja, du bist verflucht.
Ah.
Und dann du weißt auch nicht, was macht man denn dagegen? Guckst in dein Inventar, ich habe nichts dagegen. Ja, und es gibt halt eine Person in einem Kanalisationsrohr, unsichtbar hinter einem Gitter, die verkauft dir ein paar Items gegen diesen Fluch. Geil. Und deswegen sind diese, jedes Mal, auch in Dark Souls 3 gibt es diese Basilisken auch wieder. Und natürlich weiß das ja From Software, deswegen machen sie diese Dinger. Mhm. Oh, du bist durch ein Loch gefallen. Hier sind 8 Basilisken um dich herum. das ist das Trickige an From Software. Die machen nicht ihr Spiel einfach nur schwer. Die zeigen dir den Mittelfinger in ihrem Leveldesign, weil die genau wissen, wir machen quasi Memes. Ja, wache ich auch nachts noch auf.
Die sind in deinem Kopf. Ja. Quasi während sie dieses Spiel machen, sind sie in deinem Kopf.
Diese Basilisken-Klubschießen.
Worüber freut er sich jetzt am meisten? Ja. Was, wenn er was jetzt trifft?
Ein Loch im Boden.
Das ist aber genauso mit dem Leveldesign in... da gab es auch ein Level in Halo Reach, wo du dann nur noch, glaube ich, eine Pistole hast. Und was kommen dann natürlich in die, ein bisschen in so dunklen Gängen, was kommen dann für Gegner? Diese kleinen Grunts mit Granaten, die sich selbst in die Luft jagen. Und die kommen natürlich um die Ecke und die genau wie mit den anderen, die schreien gerade dann und dann denkst du, oh scheiße, und boom, und kannst du dich überhaupt nicht mehr ausleichen. Also die Dinge habe ich richtig gehasst.
Ja.
Halo hat ja eigentlich ein fantastisches Gegnerdesign, aber es hat auch seine nervigen Ecken. Und ich weiß noch damals, als ich Halo 2 das erste Mal gespielt habe, da war ich schon bei der GameStar auf Legendary, da meinte Tobi zu mir, oh, da hast du Spaß, Halo 2, die Sniper. Und ich so, was meinst du? Und was er meinte war, dass diese kleinen blöden Sniper nur in Halo 2 die one-shotten dich bei Augenkontakt. Du kommst in ein Gebiet rein und fällst tot um. Und was du dann, nichts anderes ist so nervig wie diese blöden Sniper. Es gibt auch so viele Clips im Internet, wo, also so Witzclips, ja, wie Leute gegen diese Sniper versuchen zu kämpfen, weil du immer und immer wieder in deinen Tod rennst. Und in Halo 2 ist es das einzige Halo, wo, wenn du im Koop spielst, der Reload losgeht, wenn einer von deinen Kollegen down ist. Sonst ist es ja bei Halo so, es können alle Team, erst wenn das letzte Teammitglied tot ist, wird neu geladen. Ja. Bei Halo 2 nicht. Wenn du das also im Team spielst, gehen Freundschaften kaputt. Völlig, völlig unverschuldet, weil diese Sniper einfach nur mit Line of Sight halt killen. Und deswegen habe ich dann Halo 2 wirklich so gespielt, dass du pixelgenau hinter einem Stein sitzt, als dieser genetisch verbesserte Master Chief,
Scheiße.
Der mit bloßer Hand einen Elite töten kann, sitzt du hinter einem Stein und guckst halt langsam hervor. Und ich mache diese Geste im Podcast-Raum gerade nach.
Ja.
Und bist sofort tot. Ja. Und irgendwann weißt du halt, das sind immer die besten Gegner, wo du dann danach jede Position auswendig kennst, weil du ein Areal 30 Mal gespielt hast.
Ja, aber Gegner, die dich mit einem Schlag oder mit einem Schuss töten, das ist natürlich super nervig. Auch diese, in Resident Evil gibt es doch den Kettensägenmann, der dich auch gleich immer enthauptet.
Im Vierer, genau. Stimmt, ja.
Oh, das ist auch ein blödes Sack. Also, ganz schlimm. Aber in Horrorspielen gibt es sowieso viele auch so unbesiegbare Gegner, weißt du, die du auch gar nicht besiegen sollst. Mhm. Und einerseits ist ja, macht das schon Sinn, ne? Weil gerade zum Beispiel das Alien in Alien Isolation oder so, sollst du ja Angst davor haben, aber es kann halt auch schon irre nervig sein. Gerade und das Alien später kriegst du den Flammenwerfer und dann ist es nur noch so ein, ja komm, geh weg. Psch, psch.
Wie mit einem Hund mit so Wasser.
Ja, genau. So eine Wasserpistole.
Muss ich das Wasser holen?
Hau ab.
Ich würde es natürlich niemals mit einem Hund machen übrigens, bevor wir hier Tierquälerei, nur Katzen werden eingesprüht, wenn sie nerven.
Auf jeden Fall.
Das würde ich mir nicht nachsagen lassen. Bei dem Honey Badger hätte ich gerne so ein Wasserspray gehabt, das irgendwie zu sagen, jetzt sag mal gut. Aber das, nochmal, welche, also ich frage mich halt immer, klar, bei Horrorspielen liegt es auf der Hand, ne? Da ist dann die Designphilosophie, du sollst dich verwundbar fühlen, du sollst dich alleine fühlen, chancenlos, deswegen hast du Angst, deswegen bist du bei jedem Geräusch schon auf 180 und daraus ziehen diese Spiele ihre Atmosphäre. Das leuchtet mir ein. Aber warum entscheide ich mich als Designer bewusst, meine Spieler zu stressen mit so einem immer wiederkehrenden Standard-Mini-0815-Gegner-Typen-Mistviech? Also wenn ihr uns jetzt zuhört, liebe Designer, sagt es uns. Ich weiß es nicht. Wir laden mal Todd Howard ein. Wer weiß, was der, vielleicht hat er irgendwie so ein Kindheitstrauma mit Vögeln oder so. Wer weiß, was da so passiert ist. Und also wurde von Krähen angegriffen. Ne? Hitchcock hat ja da auch viele Filme drüber gemacht. Mhm. Und hat sich dann gedacht, gut, das muss ich verarbeiten.
Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass das oft einfach banale Gründe hat. Wie halt eben bei The Witcher mit, dass du halt auf dem Meer was zu tun hast. Also ich glaube wirklich, dass das einer der Gründe ist. Diese Fässer existieren ja auch nur auf dem Meer, damit du was zu tun hast. Weil es sonst einfach so leer ist. Wo ich mir denke, ja, lass es doch einfach leer, ist schon in Ordnung. Ist ja nicht so, als würde es jetzt in Witcher 3 an Inhalt mangeln, ja. Und bei den Klippenläufern kann ich mir durchaus vorstellen, dass du einerseits was zu tun bekommst, während du halt Morrowind bereist. Man muss einfach sagen, Morrowind war jetzt auch nicht so super dicht mit Gegnern besiedelt. Ja. Und dann hast du aber auch einen Gegner, der der eben in der Lage ist, mit diesen ganzen Höhenunterschieden klarzukommen, weil du ja wirklich oft in so engen Tunneln unterwegs warst, war vielleicht einfach convenient. Aber hast schon recht. Also ich denke mir dann, warum nicht einfach das Ding weglassen?
Ich meine, ich verstehe dann, oder vielleicht, was ich mir vorstellen kann, ist ja auch so ein Beweggrund, dass du deine Umwelt halt bewusster wahrnimmst, wenn du weißt, es kann darin Gefahren geben. So wie bei Red Dead mit, den, mit diesem, alles, was es an Katzen gibt in Red Dead. Ich weiß nicht, was es ist. Puma.
Puma.
Ja, habe ich mir auch geschrieben. Ist ein Puma? Ja, okay. Ich kenne mich. Katze, Katze ist Katze. Genau.
Kuga.
So. Ist es dasselbe? Ja. Ich denke. Okay, gut. Also der Puma. Und wenn du halt weißt, okay, es könnte halt überall so ein Mistviech im Unterholz sitzen oder in der Steppe, in der Untersteppe, was weiß ich was, dann gehst du halt auch bewusster an die Spielwelt vielleicht heran und bist vorsichtiger und nimmst es damit mehr wahr und es wird damit vielleicht auch intensiver für dich, das Spiel zu erleben. Aber am Ende des Tages tust du das alles natürlich nicht, sondern bist einfach nur genervt davon. Honey Badger. Ey, irgendwer bei
Ubisoft, ey. Ja, ich glaube, die bauen das einfach inzwischen ein für Twitch, dass die Leute halt irgendwie so ein überraschendes Ereignis immer haben. Wenn da der Adler bei Far Cry runterkommt und dich angreift und so. Also das macht ja keinen Spaß. Also
kann aber sein. Das wäre mal eine interessante Hypothese.
So für Highlight Reel bei Kotaku oder so.
Der Honey Badger als Twitch-Bait, als Video-Bait.
Was ich mich halt frage, ist, ob die Honey Badger schlimmer sind als Hunde. Ich finde, Hunde sind ganz furchtbare Gegner. Hunde in Call of Duty. Das war, da habe ich immer noch Traumata. Modern Warfare damals, ja, wo der irgendein Designer sich gesagt haben muss, ey, lass doch neben den ganzen Hitscan-Gegnern und den sage ich mal, unendlichen Gegnerwellen, die nur dann weggehen, wenn du halt quasi in die Gegner reinrennst, um Triggerpoints zu aktivieren, lass doch da noch Hunde einbauen, die nicht zu treffen sind, auf den Spieler zulaufen und sobald die am Spieler dran sind, werfen die den zu Boden, dann geben wir den Spielern einfach 0,2 Sekunden V zu drücken, weil V ist eine Taste, die hat man schnell parat, da ist Muscle Memory trainiert. Wer drückt nicht dauernd V? Und wenn nicht, dann ist man sofort tot. Und lass dann die Checkpoints auch so setzen, dass man dann idealerweise 20 Minuten wieder neu spielen muss. Geil.
Und dann lass uns bei World at War das Ganze in den Multiplayer als Killstreak anbauen.
Die Killstreak-Hunde, ja.
Und das haben sich alle darüber gefreut, dass es die dann gab.
Und nochmal darüber hinaus, außerdem will ich überhaupt nicht gegen Hunde kämpfen, weil ich Hunde mag.
Das stimmt auch.
Ja, dann auch noch Gegner zu instrumentalisieren oder in Schleichspielen. Denkst du so, Gegner haben Sichtbereiche, das kann ich verstehen. Dann nehme ich die von hinten, weißt du, dann sind sie erledigt. Kann ich verstehen, dann ist da plötzlich ein Hund. Dann denkst du, was soll das bedeuten? Was macht denn? Okay, der kann alles hören, der kann alles riechen, der kann alles sehen. Was mache ich mit Hunden? Ja. Du kannst sie nicht von hinten in einen Choke nehmen, du kannst sie nicht verhören als Sam Fisher. Du kannst nichts mit denen machen. Du kannst nichts mit denen machen, außer...
Wo ist das Leckerli?
Aber Leckerli, das wär doch mal geil. Du kannst einfach dann, musst du halt immer was dabei haben. Ja? So hier, so eine kleine Wurst und dann...
Oder so Metal Gear Solid, einfach ein Pornoheft hinlegen. Der Dobermann vorbei.
Ich weiß gar nicht...
Mit so Hunden drin halt dann einfach.
Ich weiß gar nicht, wie das ist. In The Last of Us 2 macht das ja jetzt mit Hunden auch wieder. Ich weiß aber nicht, da ging es jetzt bisher nur darum in der Berichterstattung, das ist ja furchtbar, diese Hunde zu erstechen und was nicht alles, glaube ich sofort. Aber kann man die ablenken irgendwie? Kann man denen einen Stein hinwerfen und dann denken die sich, oh, was ist das?
Ja,
oder musst du halt, hat Ellie immer so eine Packung Cracker dabei und sagt, hier, willst du was?
Ich habe mal im Dishonored-Test geschrieben damals, nicht im Test, im Meinungskasten, ich glaube, du hast den Test geschrieben, Demi. Mhm. Ja, im Meinungskasten. Nee, Dishonored 1 war es.
Das habe ich, da war ich noch nicht
da. Nee, hat Jochen den Test geschrieben, Jochen Gebauer, ist ja wurscht. Auf jeden Fall habe ich einen Meinungskasten geschrieben und darin geschrieben, dass ich selbst die Hunde im Spiel betäubt habe. Mit so Betäubungspfeilen, weil ich die Hunde nicht umbringen wollte. Daraufhin hat mich der Manu Fritsch in Inside Moin eingeladen, weil er mit mir drüber reden wollte. Ich weiß nicht, ob aus therapeutischen Gründen oder einfach, weil das auch gut fand tatsächlich. Aber ja, genau aus dem Punkt, weil ich mir auch dachte, ich will doch die Hunde können doch nichts dafür. Die werden halt missbraucht von bösen Menschen, die ich aber auch betäubt habe, weil die können ja nichts dafür, weil die von bösen Obermenschen missbraucht werden.
Sind ja keine Klippenläufer, ne? Sind ja nicht böse.
Ja, das ist was anderes. Also irgendwo hört er Spaß auf. Ne? Also alles, was Pelz hat und niedlich ist, das bekommt den Benefit of the Doubt. Ja, da würde ich sagen, das muss nicht böse sein, obwohl der Honey Badger, ne?
Außerdem in Far Cry musst du ja auch dann ein größeres Portemonnaie daraus schneiden aus dem Fell. Deswegen
gibt es sie wahrscheinlich. Ja. Weil sie so gedacht haben, was ist denn klein genug, um sich nur ein Portemonnaie draus schneiden zu können? Ein Hamster? Ja, aber guck mal, wer hat denn Angst vor einem Hamster?
Nein, in Far Cry 4 brauchst du dafür 5 Kolomon. Wie heißt der? Kommodore?
Commodore Varane.
Also vom Aussterben bedrohte Tierarten finde ich auch immer gut. Wenn man die jagen muss, finde ich immer super.
Naja, du jagst ja auch tonnenweise Tiger. Also wie viele Tiger ich in Kyrat irgendwie auf dem Gewissen gehabt habe, das war nicht mehr schön.
Aber in Ubisoft-Spielen sind Tiere oft der Gegner. Ja, auch in Assassin's Creed Origins bist du so viel gegen Gegner unterwegs. Mhm. Bei Ghost Recon Breakpoint habe ich mich geweigert, weil ich gedacht habe, dieses Spiel zwingt mich eh schon so viele Dinge zu tun, die ich nicht tun will. Ich werde keine Tiere überfahren. Ja. Auch wenn mein Charakter sie automatisch häutet, während er im Auto sitzt. Ja. Ja. Ist mir egal. Ja. Auch wenn die Jagd noch nie so easy war in Ghost Recon Breakpoint. Stell dir mal Wilder Reif vor, wenn du einfach Tiere überfährst und die schön in so Einzelteile
zerlegst. Mit dem Wald.
Bleifuß durch die Savanne. Und dann hast du ein Auto voll mit Elfenbein.
Das wäre witzig, wenn es nicht so tragisch wäre.
Ja. Ich meine, so der Grundgedanke hinter diesen Tieren ist ja sicherlich, dass genau das, was du gerade gesagt hast, Dimi, bei menschlichen Gegnern kannst du halt oft gar keine so große Bandbreite abbilden, wie du sie gerne hättest in deinem Spiel, um Abwechslung reinzubringen. Weil ein menschlicher, also ich meine, Assassin's Creed tut ja sein Möglichstes schon ganz klassisch mit den Gegnertypen, die sie ja hatten. Nämlich der Standardtyp, den du halt einfach mit Button-Mash umbringen kannst, dann der dick gepanzerte Typ, wo du halt irgendwie andere Buttons mashen musst und dann halt vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, der Schildtyp mal.
Und Schützen.
Und ja, der und Typ, Schützen, der richtig, dich kontert, der, wo du kontern musst.
Ja, halt, genau, der
Schiller,
ja,
irgendwie,
ja, gab's auch mal. Also so ein, ich meine, am Ende ist es dann doch nur irgendwie ein anderes Button-Mash-Muster, je nachdem, oder ich drücke halt zuerst X und dann A. Das ist ja eh, wenn Spiele dann so sich freuen, dass sie mich vor diese Hürde stellen, erst X, dann A statt nur A, geil. Ja, aber dann halt so versuchen, okay, gut, dann haben wir aber wenigstens halt noch die Viecher, die halt springen können, die sehr schnell sind, die vielleicht sehr klein sind, die halt einfach dieses Muster des menschlichen Gegners durchbrechen. Dann man ist ja auch verzweifelt irgendwo als Entwickler.
Ja klar, das siehst du ja bei The Division, ne? Also da, das ist ja für mich das verdeutlicht alles, was ein Problem ist, wenn du ein realistisches Szenario hast mit verschiedenen Gegnertypen. Ne? Da hast du halt diese Flammenwerfertypen dann, ja, was auch ein bisschen lächerlich wird irgendwann, oder die Typen, die mit dem Baseballschläger auf dich zurennen. Mhm. Und die finde ich super nervig, wenn du nämlich dann irgendwann im High-Level-Bereich bist und die Typen halt ewig viel aushalten. Ja. Und dann kommen die an dir hingerannt. Du kannst gar nicht so schnell die alle abschießen, weil die so einen riesen Lebensbalken haben. Und die hauen dich dann auch noch mit zwei Schlägen kaputt. Furchtbar. Also alles, und Division hat ja sowieso dieses unglaubliche Bullet-Sponge-Problem. Ja. Und Bullet-Sponge-Gegner sind natürlich auch allgemein sehr, sehr nervig.
Wobei sie das ja mit The Division 2 echt schon ganz gut in den Griff bekommen haben.
Klar.
Und da hast du dann ja auch noch Drohnen. Ja, Drohnen darf man nicht vergessen, sind als Gegner super. Wobei in The Division 2 haben sie das echt ganz gut hinbekommen mit den unterschiedlichen Gegnern. Und die Drohnen sind da ironischerweise besser als im Breakpoint. Ja, wo sie gesagt haben, okay, wir machen auch fliegen, quasi die Klippenläufer von Breakpoints, sind einfach fliegende Drohnen, deren Angriffsmuster ist, wenn sie dich sehen, fliegen sie wild umher und schlagen Alarm, sodass du sie halt nicht treffen kannst.
Ja.
Und dann wartest du halt ab, bis sie wieder still sind und schießt sie mit zwei Schüssen weg.
Aber dann gibt es ja noch die Terminator-Drohnen, diese Riesenviecher, die dich, also ich weiß nicht, ob sie, als ich es damals gespielt habe, da war ich wahrscheinlich einfach den Level nicht hoch genug, aber die haben mich immer total weggerotzt. Also das war schon ziemlich.
Ich kill die immer mit Alt-F4. Einfach raus. Sobald eine Drohne kommt.
Einfach raus.
Tschüss.
Rage quit. Ja, was ich vorhin dachte, als du über die Sniper gesprochen hast aus Halo 2, denke ich mir auch, was mich oft aufregt, sind einfach Gegner, die immer wissen, wo ich bin.
Mhm.
Weil ich bin halt ein großer Stealth-Game-Fan und mag das immersive Gefühl, in einem Stealth-Game tatsächlich mit der Umgebung interagieren zu können, im Umgang mit der KI irgendwie. Okay, wenn ich im Schatten bin, sieht er mich nicht. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht ins Licht gehe. Wenn ich hinter einer irgendwie Ecke mich verstecke oder hinter einem Stein, also so, dass halt die Sichtlinie verdeckt wäre, dann sieht er mich halt auch nicht. Aber es gibt halt so viele, alle Spiele, wo ich halt irgendwie sofort gesehen werde, sobald ich in den Einflussbereich der KI komme.
Ja, sobald der Alarm halt losgelöst ist, wissen alle magischerweise, wo du bist.
Ja.
Ja, das war auch, fand ich, eine der coolsten Neuerungen von einem Splinter Cell Conviction, dass ja viele kritisiert haben, dass du auch diese Silhouette hattest.
Mhm.
Quasi deine letzte Position wurde markiert und dann haben Gegner so ein bisschen da rumgesucht, nachdem sie dich gesehen hatten, und dann haben sie nach einer Weile gesagt, ah, war wohl doch noch eine Ratte. Zurück an die Arbeit.
Oh, das hatte ich im Breakpoint, direkt am Anfang, wo irgendwie da standen so zwei Typen um so ein brennendes, ich weiß nicht, Helikopter oder sowas rum. Und dann habe ich halt einen erschossen und der andere sagt, wow, was war das? dann sucht er so 2 Minuten. Oh, okay, ich krieg dich, ich weiß, du steckst hier irgendwo. Und dann meint er, Aber nur der Wind. Der andere liegt halt daneben.
Der Wind hat meinen Kumpel in den Kopf geschossen. Da kann man wohl nichts machen.
Ja, und solche Blüten treibt es dann halt. Ja? Also, naja, das zählt vielleicht weniger als nervig, aber als irgendwie Ubisoft.
Ich finde ja noch einen Gegner, der eigentlich cool designt ist und eine eigene Funktion hat, aber den finde ich einfach eklig, den Barnacle in Half-Life.
Ja.
Der dich, das ist ja diese Klette, die da runterhängt, mit dieser Zunge, und die zieht dich dann hoch. Und ich glaube, was mich daran so nervt, ist, dass du, erstens ist das immer so platziert, dass du immer reinläufst und dann, oh scheiße, was ist jetzt? Und zweitens hat es dann diese, du bist nicht mehr in Kontrolle. Das entzieht dir die Kontrolle irgendwie und du wirst dann da hochgezogen. Und oben ist natürlich dieses Maul, das dich da auffressen will, ist natürlich auch nicht sehr schön. Und da war ich immer total angespannt, wenn da so eine Sequenz kam, was in Half-Life öfter mal der Fall ist, wo dann mehrere Barnacles sind und du musst dich da durchmachen und die machen dann auch diese Geräusche und so. Das hat mich immer so gestresst. Das fand ich so...
Boah, stell dir das in Virtual Reality vor, in Half-Life Alyx.
Oh Gott.
Oh, wenn es sich dann so hochzieht und oben ist dieses Mäulchen und sowas.
Oh nein,
das wäre super cool.
Nein,
cool.
Und was man ihnen lassen muss, die waren halt ein absolutes Paradebeispiel in Half-Life 2, wie man ein Tutorial gut macht. Weil die ja wirklich, du hast ja, ich glaube, es war sogar so eine Rampe oder so, du hast halt gesehen, wenn da Kram in diese Zunge reinkommt, wird es nach oben gezogen. Und dann hast du halt überlegt, und das Spiel hat ja auch sehr klar signalisiert, also hat sehr klar dafür gesorgt, durch das Zeigen von Physik, dass jeder Spieler an einem gewissen Zeitpunkt wusste, wenn ich ein rotes Fass da reintreibe und das anschieße, dann platzen die alle. Also das fand ich, war in Half-Life 2 einfach so super, wie so diese Spielerführung war. Aber da hast schon recht, natürlich. Aber ich finde, man konnte sie halt ganz gut killen. Das war das eine Gute. Du hattest halt genug Zeit, irgendwie sie umzubringen, wenn du dann da drin warst. Also kurz bevor du da drin warst.
Vielleicht, wenn wir schon über Half-Life sprechen, sei noch die Headcrab erwähnt. Weil die Headcrab ist eigentlich, also jetzt... so für sich gesehen vielleicht kein nerviger Gegner. Für mich war nur immer nervig, vor allem im ersten Half-Life, nie zu wissen, von wo die Scheißdinger kommen. Weil irgendwo saß dann halt eine in einer dunklen Ecke und dann bist du halt so, kommst du so nichts an und in einen Raum und denkst so, okay, nett, hier liegen auch Scheiße. Ja, hast du so ein Ding im Gesicht oder halt am Kopf oder so. Und aber sie waren, schade war, dass sie sich dann nicht, also wenn man irgendwie jetzt mal ein neues Half-Life entwickeln würde, wenn sie sich dann so wirklich an dir festsaugen würden, dann könnte man auch so ein Minigame einbauen, was immer super beliebt ist, dann irgendwie, dass du so ein Pipe Mania lösen musst, um die Headcrab wieder loszuwerden. Ja, oder so. Aber wozu das geführt hat am Ende war, dass ich in Half-Life in jeden Raum erstmal reingegangen bin, wie so ein Spinnenphobiker, und alle Ecken erstmal sitzt irgendwo irgendwas und dann. Weiter.
Also ich bin da immer reingegangen mit der Brechstange in der Hand und immer so, immer,
ich war dafür
Maus ganz schnell gehauen.
Quasi. Ja, ich war immer da, ich habe erst ultra spät überhaupt rausgefunden, dass man die mit der Brechstange erwischt, wenn sie auf einen zufliegen.
Ja.
Weil als Kind oder damals, als ich gespielt habe, war ich da zu ängstlich zu.
Aber ich meine, und wie du sie erwischt hast, also Gordon Freeman hat ja eine Frequenz gehabt mit dieser Brechstange, das war und dann hast du sie auch schnell. Aber ich fand dann cool, dass sie auch, das war das Coole am Prey, finde ich, von 2016, dass sie aus dieser Headcrab-Idee ja dann ein Horrorspiel gemacht haben, ein Stück weit, dass sie diese Headcrab-förmigen, wie hießen die, Typhoon-Fischer, dass sie das halt wirklich dann so gemacht haben, dass sie sich verstecken können als Tassen. Mhm. Und da hattest du ja genau diesen Effekt, dass du in den Raum reingekommen bist.
Ja.
Und nicht wusstest, ist dieser Karton ein Karton oder ist das ein Gegner? Und dann bist du halt hingegangen, hast auch da wieder überall draufgehauen, um zu gucken, dass es bloß kein Vieh ist.
Aber das ist ja wie bei Dead Space, wo du auf alle Leichen schießt. Einfach, ja. weil du denkst dann, okay, mindestens die Hälfte davon steht eh wieder auf.
Ja.
Also auch dieses durchschaubare Wiederaufstehen von Gegnern. Da gibt es auch in Alien Isolation diese Androiden irgendwie ganz am Ende, die dann wieder aufstehen und so, wo du genau weißt, natürlich, jeder davon steht auf. Ja,
und also, der kommt dann in eine Skriptsequenz und packt sich dann an den Beinen und
also,
so.
Und irgendwann ist es halt einfach keine Überraschung mehr. Und das ist vielleicht eher so ein bisschen dieses, da wo es dann umschlägt, wenn du einfach, wenn es so eine Routine-Angelegenheit wird, jede Tasse zerschießen zu müssen, weil du halt denkst, gehe ich auf Nummer sicher, aber... Naja, mit Spaß hat es nichts zu tun.
Das war ja auch dieser große Twist beim Resident Evil Remake damals für den GameCube, wo sie eingebaut haben, dass alle Zombies, die du umbringst, außer die du, wo du den Kopf zerschossen hast, dass die liegen bleiben. Mhm. Und ab so einem gewissen Zeitpunkt in der Kampagne stehen die alle wieder auf als mutierte Superzombies. Und erst dann verstehst du, dass du die alle mit deinem Feuerzeugbenzin hättest abbrennen müssen. Und das war tatsächlich, das fand ich auch super nervig. Das Spiel war sowieso schon eine Tortur, im positiven Sinne.
Mhm.
Aber dass die halt wieder aufstehen. Und wenn du halt den Twist kennst, dann ist es halt wieder nur Arbeit. Dann ist es halt wieder nur mit dem Feuerzeug hingehen, immer irgendwie mit deinem Inventarmanagement zur Kiste laufen und so, um jeden blöden Zombie in diesem Haus nochmal umzubringen auf dem Boden. Also generell viele Gegner, die irgendwann einfach nur Arbeit machen. Das ist, glaube ich, anstrengender als Gegner, die einfach eine große Herausforderung sind.
Ja. Ja. Es gibt bei XCOM 2 gibt's auch einen Gegnertyp, den ich auch ziemlich in der Sinne nervig finde, weil da gibt es Helix, glaube ich. Nee, Codex. Der sich immer klont, wenn du ihn anschießt.
Ja.
Und das heißt, du musst dich schon so, das ist ja sowieso bei den neuen XCOMs so, dass du eigentlich immer die erste Runde muss eigentlich perfekt sein. Wenn du den Gegner triffst, musst du am besten ihn sofort auslöschen, weil sonst haut er dich so ins Stücke. Und bei dem Codex besonders nervig, weil du schießt einmal drauf und dann ist der noch gar nicht dran und dann teleportiert er schon. Das heißt, du musst vorher schon deine Leute hinsetzen mit Overwatch, damit die den dann erwischen, wenn er sich teleportiert. Weil sonst haut er dir dann so einen Psi-Storm hin, dann macht er deine Waffen unbrauchbar, also dann hast du wieder einen Zug, den du nichts machen kannst. Also sehr nerviger Gegner.
Wobei ich das aus taktischer Sicht eigentlich ganz clever finde, klar, weil du echt überlegen musst, schieße ich jetzt? Ja? Weil wenn ich jetzt schieße, wenn ich ihn nicht erledige, dann klont sich der Hund, ja, und dann habe ich zwei von den Dingern. Und da ist halt nochmal so eine Entscheidungsebene mehr drin. Aber was gar nicht geht, ist teleportieren. Ich finde, das war mein Triggerwort so ein bisschen, weil teleportierende Gegner sind halt immer unberechenbar. Weil du weißt halt, ja klar, natürlich kann es auch cool sein, aber dann hast du halt irgendwie irgendein Viech, wo du weißt, okay, der kann jetzt in meinen Rücken springen, nach oben, nach unten, links, rechts, Jetpack, whatever. Das sind für mich immer so Panikmomente im Spiel, da renne ich einfach weg.
Ja.
Ja, also macht's gut.
Ja.
Tür geht auf, Tür geht zu.
Ich renne einfach weg.
Wo bist du?
Genau. Oder das andere ist, teleportieren ist das eine, oder das andere, was ich noch auf meinen kleinen Zettelchen hier habe, ist Gegner, die zusätzliche Gegner beschwören.
Ja.
Ne? Also wenn du halt irgendwie, in Diablo gibt's ja ganz viele Viecher, die das machen, oder irgendwie halt Skelette auferstehen lassen oder sowas. Also alles, was sich bei Feindkontakt vermehrt, so Beschwörerkreaturen, oder auch dann immer so denkst, ja, jetzt müsste ich eigentlich den Beschwörer platt machen, aber es sind noch so viele andere Viecher hier auch und hat er schon wieder neue Viecher beschworen. Mhm. In Dead Cells ist es auch nervig. Ich spiele jeden Abend momentan irgendwie so 2 Stunden Dead Cells einfach nur aus, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe, glaube ich, keine Spiele mehr. Außer Stellaris natürlich. Also, ne? Aber dann hast du halt irgendwie dieses Kanonenvieh oder was es ist, was dann so fliegende kleine Viecher wieder ausspuckt und beschwört, die dich dann auch wieder angreifen und schwer zu treffen sind.
Und auch Dead Cells ist ja ein Spiel, das, sag ich mal, das Stresslevel sehr niedrig hält, weil es auch sehr easy ist.
Ist ja quasi auch rundenbasiert, da ist nicht so...
Ja, da hast du nicht so schnell reagieren. Ja. Ist nie unfair.
Das stimmt. Was haltet ihr denn überhaupt von Bossen in Sachen nerviger Gegner? Also ich habe jetzt mir noch aufgeschrieben, die Bosse in Deus Ex Human Revolution, bevor es gepatcht wurde, beziehungsweise bevor diese neue Director's Cut kam, das fand ich ja in dem Sinne nervig, dass du einfach dann Gegner hast, die dann quasi aus... Also dieses Spiel bringt dir bei, du kannst deine eigene Rolle machen, mach's doch wie du willst, schleich doch einfach... Konzentriere dich auf Diplomatie und Gespräche und was. Und dann kommt halt so ein Boss, den du halt umnieten musst und wo du halt, ja, brauchst dicke Waffen und die brechen halt mit den Konventionen oder so. Oder es gibt auch, fällt mir jetzt kein Beispiel an, aber es gibt manchmal auch Gegner, wo dann Taktiken, die gegen normale Gegner funktionieren, nicht mehr funktionieren, weil der Designer halt sagt, nee, jetzt nicht, nee, das geht jetzt nicht.
Naja, aber das ist ja so das Typische, das ist ja dieser gepanzerte Gegner, den du nicht von hinten wegmessern kannst. Hm. Weil du hast jetzt gelernt, du kannst messern. Ja. Aber schau mal, der eine Typ da drüben, da geht's nicht. Und was diese Bosse angeht, ja, das war halt einfach mieses. Also das war halt echt schlechtes Design. In Mankind Divided haben sie es ja geändert.
Ja.
Da kannst du die Bosse ja umgehen oder halt auch anders lösen.
Gibt's auch nur noch einen Boss, zwei Bosse maximal.
Ja. Mankind Divided, ja.
Ja. Ja. Aber ich finde, die waren auch spielmechanisch schlecht in Human Revolution. Also allein diese stille Russin.
Die sich immer unsichtbar macht.
Sind wir wieder bei Michas Punkt, die sich einfach immer wieder unsichtbar macht. Das war nur nervig. Und auch der erste und der dritte, weiß nicht, das ist halt das Bittere. Du wolltest nicht gegen sie kämpfen, weil es aus der Story-Perspektive nicht in deinen Stil reingepasst hat. Und sie waren auch spielmechanisch doof. Also das war eigentlich ein Paradebeispiel, wie man es nicht machen sollte.
Ja, mich nerven Bosse immer. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon gesagt habe. Ich glaube, ihr habt meine Boss-Gegner-Folge ohne mich gemacht?
Ich weiß es aber schon.
Ja, okay, cool.
Also mir hast du es schon gesagt.
Ja, okay, aber dann muss ich es natürlich der Weltöffentlichkeit noch mitteilen. Weil ich finde, Bossgegner passen für mich nie in den Flow eines Spiels. Weil sie erstens immer darauf hinauslaufen, ihre Angriffe auswendig zu lernen, um dann gegen sie bestehen zu können. Fand ich auch bei Fallen Order zum Beispiel. Ne, wenn ich halt weiß, wie die Second Sister kämpft, ja, dann mache ich die Second Sister halt platt. Aber bis ich das rausgefunden habe, sterbe ich halt viermal. Also hat mit Spaß ehrlich gesagt nicht, also zumindest für Leute, die halt keine Reaktion haben wie mich, ne, die halt auf auswendig lernen setzen müssen, hat es halt nicht so viel zu tun. Oder du greifst halt immer die leuchtende Stelle an, weil immer die leuchtende Stelle ist die verwundbare Stelle. Es ist auch halt dasselbe Muster in 5 Millionen Spielen. Oder es passt für mich einfach nicht in die Logik eines Universums, wie in einem Bioshock, wo dann halt am Ende hier der, na, Fontaine sich aufbläst zu so einem Supermutanten, wo ich denke, bis dahin war das doch alles toll und nur damit es einen Bossgegner gibt als finale Herausforderung, muss dann sowas sein. Dann baut doch lieber nochmal einen coolen Level, wo ich all das nochmal einsetzen muss, was ich vorher gelernt habe, statt so auf die ältestmögliche Spieldesign-Kiste zurückzugreifen und zu sagen, Arena, dicker Gegner und ihr kämpft jetzt bis zum Tod. Ja? Wie wenn die Eltern sagen, so, und du bleibst jetzt da drin, bis du aufgeräumt hast. Ne? Also ich finde halt, also es gibt schon gut designte Bosse und ich will nicht sagen, dass es völlig unmöglich ist, das zu machen, aber ich finde, es läuft halt oft auf so ein Standardmuster hinaus. Und das Allerdümmste und Nervigste sind Bosse, die mitten im Kampf einen zweiten Lebensbalken kriegen. Ne? Wenn du halt so denkst, jetzt habe ich's, ich hab's geschafft, das Viech ist tot, es schlüpft jetzt ein riesiger Schmetterling aus der Made, der nochmal einen Lebensbalken hat.
Darfst du nie Sekiro spielen. Nie. Mach's einfach nie.
Okay. Auch da, ne? Klar, die Intention ist, dich nochmal zu schocken und dir halt nochmal irgendwie so einen Twist zu präsentieren. Aber ich denke mir dann halt meistens nur noch, komm ey,
na,
dann...
Ja, ich weiß nicht, ich finde Bosskämpfe dann cool, wenn sie gut gemacht sind. Und es gibt halt Spiele wie beispielsweise bei Metal Gear Solid. Das sind aber wirklich nicht viele, wo ich mich auf die Bosskämpfe freue, weil ich einfach weiß, die sind so cool gemacht, das wird einfach nur super. Aber es gibt auch einfach viele Spiele, deren Kampfmechaniken einfach nicht tief genug sind für spannende Bosskämpfe. Assassin's Creed ist da ein gutes Beispiel. Also alle Assassin's Creed bis Assassin's Creed Origins hatten ja dieses Problem, dass generell das, was du da tun konntest in den Kämpfen, schon sehr begrenzt war. Und dann brauchtest du aber noch bei den Bosskämpfen irgendwas, um es halt schwieriger zu machen. Und meistens sind das dann solche künstlichen Dinge, wie zum Beispiel die Endgegner in Assassin's Creed Unity und Syndicate. Die haben halt dann regelmäßig dich einfach zurückgeworfen. Da konntest du nichts gegen tun. Da musstest du ein paar Lasern ausweichen. Und dann konntest du wieder angreifen. Dann hast du halt irgendwie Quicktime-Events, wo du Button-Mashing. Also ich finde, du merkst halt, wenn Bosskämpfe Quicktime-Events haben... Dann arbeiten sie dirty. Weißt ja. du? Dann tricksen sie halt rum, um es irgendwie schwieriger zu machen. Wo ich zum Beispiel auch cool fand, Bosskämpfe cool finde, ist bei Gears of War. Weil du da das Gefühl hast, du zerlegst wirklich diese Maschinerie. Oder bei Halo. Weil bei Halo, finde ich, sind Bosskämpfe auch oft gar nicht als solche zu erkennen. Weil dann mehr oder weniger eine Szene einfach dramaturgisch so aufgebaut wird, dass da dann 3 von diesen Kanonenbootenschiffen plötzlich von den Covenant da sind. Und du nimmst es gar nicht als Bosskampf wahr. Es ist vielleicht auch gar nicht als Bosskampf deklariert, aber es ist halt ein dramaturgischer Akzent, ein Höhepunkt. Das ist ja das, was ein Bosskampf eigentlich auch liefern soll in der Story. Ohne dass du halt diesen... Also was mich oft nervt, ist einfach dieser vorhersehbare Frust. Du bist halt in einem Action-Adventure und kommst in ein großes Areal rein, wo nichts ist und du weißt, jetzt kommt gleich die Abblende, dann kommt halt eine Sequenz, wo mein Charakter irgendwo langläuft, was hört und dann kommt irgendwie eine Riesenratte angelaufen oder ein riesiger Honeybadger.
Ja.
Und dann geht's los. Ja. Und dann musst du halt die Patterns auswendig lernen, wenn es ein schwieriges Spiel ist. Und beim dritten, vierten Versuch hast du es dann geschafft. Also diese Vorhersehbarkeit, finde ich, ist mit das Nervigste. Das ist wie wenn du weißt, okay, ich muss jetzt 100 Liegestütze machen und dann da komme ich halt nicht drum rum und du hast einfach gar keinen Bock drauf.
Ja. Ja. Und es sind halt wirklich oft dieselben Muster, auch irgendwie, okay, der hat ein Schild, aber es gibt 4 Energiegeneratoren, die du zerstören kannst. Ja, die haben auch ein Schild, aber er wechselt immer durch.
Ja.
Ja, dann denkt euch halt mal was aus. Und es gibt ja, Metal Gear ist ja das beste Beispiel dafür, da sind die Bosskämpfe ja wirklich kreativ und mit unterschiedlichen Mechanismen und sowas, mit denen sie spielen hin und wieder. Aber oder auch in Zelda vielleicht dann mit den Titanen und was man da hin und wieder machen muss in den Tempeln und sowas. Aber so der Standard-Bosskampf ist halt oft einfach nur ein Fortschrittsblocker, finde ich.
Ja, was du halt auch oft hast, ist, dass selbst bei einem Kampfsystem, das eigentlich in den normalen Kämpfen sehr vielseitig ist, funktioniert dann bei einem Boss immer nur eine Strategie.
Ja, richtig, genau.
Was du ja auch meintest, es gibt diesen einen wunden Punkt. Mhm. Und das macht dann jetzt zum Beispiel Metal Gear Solid ja anders, weil es diese Komplexität der Spielwelt einfach auch in den Bosskämpfen umsetzt. Ja, wo du dann deine PS2 auch einfach nach vorne stellen kannst, damit die End an Altersschwäche stirbt, ja, was ja dieses berühmte Beispiel ist, ja. Und sehr viele Bosskämpfe haben das einfach nicht. Das sind dann so lahme Verengungen, dass du denkst, ja, fühle mich so ein bisschen veräppelt vom Spiel.
Ja. Wo das funktioniert hat, fand ich jetzt neulich, war Fallen Order, vor allem mit dem ersten Bosskampf, den sie drin haben, gegen diesen AT-ST. Mhm. Weil dann triffst du diesen AT-ST und denkst dir so, shit, ein AT-ST, Leute, ernsthaft. Und ich kann jetzt irgendwie, ich muss die Schüsse parieren und seine Granaten auf ihn zurückschmeißen und dann irgendwie die Beine versuchen zu schlagen, aber darf dabei nicht in die Minen treten, die er abwirft. Oh, ihr habt eure dummen Bosskämpfe. Und dann sukzessive im Spiel bringst du immer mehr bei, dass es ein Standardgegner ist, den du halt einfach nur mehrfach triffst, bis hin zu der Szene auf Ilum, wo es dann einfach zwei sind. Ja. Wo der Spieler dann so sagt, aha, du hast die ATS, den ATS besiegt. Nimm mal zwei davon und probier es nochmal. Und dann ergibt es auch wieder so organisch Sinn, wenn du halt lernst, hey, was für dich am Anfang, wie bei Halo ja auch so ein bisschen, was für dich am Anfang halt noch ein Hindernis war, ist jetzt immer noch ein Gegner, aber du hast gelernt, damit umzugehen. Und natürlich auch irgendwie vielleicht auch neue Fähigkeiten im Spiel und so. Aber das ist dann, also das finde ich, ist eleganter.
Das haben sie bei Jedi Knight 2 ja auch so gemacht. Da hast du ja auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo du noch kein Jedi bist, musst du auch am Ende, ist das Finale im Prinzip ein AT-ST, den du mit deinen, mit diesen befreiten Minen Partisanen da besiegen musst. Und auch der erste dunkle Jedi, gegen den du kämpfst, ist ja so aufgemacht wie ein Bosskampf auf Bespin. Und später sind es dann aber zwei auf Bespin und irgendwann ist es halt ein Standardgegner. Ja. Dann kommt irgendwann dieser Kortosis-dunkle Jedi und so weiter und so fort. Also da haben sie es auch sehr gut gemacht. Es gibt ja dann diese designierten Bosskämpfe gegen, wie heißt es, Italian oder so, also gegen Desans Schülerin und gegen Desan. Aber abseits davon haben sie auch dieses Stufenlose gemacht. Das fand ich auch. Und auch da ist das Spiel halt sehr flexibel geblieben. Du konntest sie halt mit allen möglichen Sachen bekämpfen. Das fand ich sehr cool. Aber Jedi Knight 2 ist ja auch das beste Spiel im Star Wars-Universum.
Haben wir schon über Selbstheilung gesprochen, vielleicht als letzten Punkt?
Ja.
Gegner, die haben wir schon?
Also haben wir nicht.
Achso, okay.
Ich war schon einen Schritt bei.
Oh, sorry.
Ja, haben wir, sei bitte still.
Ja, okay. Tut mir leid. Also Gegner, die sich selber heilen, kenne ich halt unter anderem aus World of Warcraft. Ne? Wenn du irgendwie, dann kämpfst du halt gegen die, weiß ich nicht, gegen die Dschungelmediziner von Colonel Kurzen im Schlingdorntal. Und wenn du auch nur eine Millisekunde zu langsam bist.
Ist das echt der Name oder hast du dir den ausgedacht?
Ja, das heißt so. Also, du kennst doch diesen Warcraft-Humor. Es ist halt Apokalypse-Namen mit Zwergen.
Ich war mir echt nicht sicher gerade. Ja,
sind gar keine Zwerge, es sind Menschen. Du kämpfst gegen diese Heiler in diesem Camp und wenn du halt nur eine Millisekunde zu langsam bist und halt nicht alles an DPS reinsetzt, was du hast, dann heilt er sich halt komplett einmal. Und du musst es nochmal runterkloppen. Und es ist ja immer noch World of Warcraft, das heißt, es besteht gegen Standardgegner überhaupt keinen Anspruch an dein Gehirn. Also, weil du machst halt deine Rota durch in den Skills, ne? Irgendwie 3, 4, 2, 5, 3, 4, 2, 5. Und du musst nicht groß nachdenken, aber es verlängert sich halt um 100%, weil er sich einmal im Kampf komplett heilt. Mhm. Warum?
Gab es aber bei Witcher 3 gab es einen Werwolf, der das auch gemacht hat. Da ist mit so. Aber ja, diese selbstheilenden Gegner, das ist halt auch da wieder einfach den Spieler veräppeln.
Ja.
Ja, gerade diese Gegner, die sich an geskripteten Punkten wieder heilen, dann können wir einfach einen langen Lebensbalken geben. Das ist genau das Gleiche wie halt die zweite Phase. Ja, dieses dramaturgische Edge-Badge.
Ja. Ja. Ein selbstheilender Honey-Badger, der von einem Klippenläufer abgeschmissen wird.
Was ich aber auch noch zum Schluss schlecht reden will, sind Zufallskämpfe in Spielen, in JRPGs und damit verknüpft das repräsentative, ätzende Vieh, das man am meisten in Zufallskämpfen sieht. Bei Pokémon sind das Tentacha und Zubat in den alten, wo du einfach nur durch diese Scheißhöhle durch willst, ja, und musst andauernd gegen diese Level 10 Viecher kämpfen und deine gesamte Truppe ist Level 30, ja, weil du eh schon hoffnungslos überlevelt bist. Und das gibt es in jedem blöden Spiel. Ich habe es auch in Ni no Kuni gespielt, da gibt es gar keine Zufallskämpfe, aber da laufen Gegner halt so schnell in dich rein, dass du eh kaum von ihnen. Es ist im Prinzip das Gleiche, ja. Und wie oft man da einfach gegen Trash-Mobs angehen muss. Mhm. Es ist so furchtbar. Das macht denen ja auch keinen Spaß. Als ob du gerne die Level-5-Schlange bist, die halt gezwungen wird, durch ihre Natur einen Level-70 eine Heldentruppe anzugreifen. Das machen die auch nicht gern. Ich mach das nicht gern. Und dann drückst du auf Fliehen. Nee, mein Freund. Fliehen, da hast du nur eine 10% Chance, dass das klappt. Du musst schon deine Rota halt losballern auf diese blöde Level-5-Schlange.
Ja.
Und dann das arme Tier zerplatzt halt völlig und dann ist das nächste Ding um die Ecke. Also das ist auch so...
Rufst du einen Guardian, rufst du dabei, der dann die Schlange in Final Fantasy kaputt macht.
Ja, mit einem kleinen Finger.
Ja, Shiva. Oder Ifrit, der einen Meteor aus dem Universum wirft, der die halbe Erde in die Luft jagt.
Ja, und siehst du die Schlange und sie sagt, shit.
fuck.
Come on.
Wie der Witcher, fuck.
Ja, das wäre aber mal eine schöne Spieleidee. Einfach so ein Spiel aus der Sicht von so einem Trash-Mob. Ja, wo du halt, wo dir gesagt wird am Anfang, ja, du bist hier, du bist die letzte Verteidigungslinie der Hölle. Zieh hinaus in den Kampf gegen das, aus unserer Perspektive, Böse, also das, was, das Gute, also quasi. Und dann gehst du in den Kampf, bist mit einem Schlag umgebracht, wiedergeboren und wieder dasselbe.
Ja, es gibt sogar so einen Manga, ich glaube, weiß gar nicht, ob es ein offizieller Dragon Quest Manga ist, aber der heißt auch Mein Leben als Schleim. Da geht es um jemanden, der eben als Schleim wiedergeboren wird, was in Dragon Quest ja bekanntermaßen das schlechteste Vieh ist überhaupt. Ja. Das ist hart. Es gibt auch einen Dragon Ball Fan Manga, hat mir Maurice erzählt, wo jemand dann ins Dragon Ball Universum transferiert wird und ausgerechnet in den Körper von Yamcha, der ja nachweislich der schwächste Krieger im gesamten Dragon Ball Universum ist. Also die Idee finde ich super.
Ja, oder in Diablo 2, einfach so ein Dschungelknilch, diese Pygmäenviecher mit den riesigen Messern, einfach so einer. Dann, ja. Und dann ist halt das ganze Spiel oder Buch oder was auch immer es ist, oder eine Serie, einfach eine ganz vielteilige Serie, ist einfach nur, wie die leben in ihrem Dorf und dann ihre Rituale und ihr Familien zusammenleben und dann ist die Mutter sauer, weil es irgendwie kein Geschenk gab zum Geburtstag und sowas. Und dann kommt der Held und dann rennt er in den Kampf und stirbt.
Ja.
Und dann ist
Bestseller.
Aber ich meine, Scherz beiseite, das fand ich so cool damals an Overlord. Ja, nicht nur, dass man Sauron spielt, sondern auch, dass man diese ultra erbärmlichen Goblins da an seiner Seite hat und die halt im Spiel aber immer mächtiger werden, bis sie am Ende alles umbringen können, weil sie genau das sind, was wir am Anfang als Hassgegner deklariert haben. Das ein Horde-Monster.
Stimmt.
Ein kleines, nerviges, nicht so treffendes Horde-Monster.
Das stimmt. In Diablo 2 waren übrigens die Dschungelknilche gar nicht am schlimmsten, sondern die untoten Dschungelknilche. Diese kleinen Skelette, die dann auch noch explodiert sind, wenn du, also, ne, das ist ja, wenn du sie umgehackt hast und haben super viel Schaden gemacht, die fand ich, Diablo ist eh, also, die Spuckhunde im ersten Teil, diese Säurespuckhunde, das ist ja in Diablo 1 gab's ja kein Gift als Statuseffekt, aber die Mistviecher haben halt immer Säure über die halbe Karte gespuckt, die dann auch so eine scheiß Pfütze hinterlassen hat, dass du auch nicht mehr weitergehen konntest und warten musstest, bis die Pfütze weg ist. Was ist das für ein Spieldesign? Oh, es macht ja riesen Spaß, dann 15 Sekunden hier zu stehen und zu warten, bis die Säurepfützen weg sind, damit ich weitergehen kann. David Bravik.
Freunde, ja. Ich hoffe, euch geht's jetzt besser. Erneut war der Podcast therapeutisch für uns.
Ja, das ist einfach eine Selbsthilfegruppe an dieser Stelle. Ja, wir wissen einfach, also ich wüsste auch nicht, wem ich das sonst erzählen soll, außer euch beiden und den 20.000 Leuten, die uns jetzt zuhören. Also wir sind ja auch hier unter uns im Prinzip und in so einem Safe Space, wo man auch mal solche Themen einfach, was einen so belastet hat, ansprechen kann. Ich finde das wahnsinnig wichtig.
Ja.
Was euch vielleicht belastet, ist Werbung. Ich habe jetzt vergessen, einfach meinen Sales-Pitch mittendrin zu machen, um euch zu ärgern. Aber wenn euch unsere Selbsthilfegruppe gefällt, dann schaut euch mal GameStar Plus an unter, wie heißt es, www.gamestar.de/plus. Das ist so ein schräger Strich. Dann Plus. Da gibt es alle möglichen super coolen exklusiven Reports, Artikel und Videos und mehr Podcast-Folgen. Und das war's für dieses Mal.
Ja.
Ja?
Ja. Finde ich gut.
Dann macht's gut.
Tschö.
Ciao.
Bye-bye.
Ja, klar.
Wir haben es diesmal sehr kurz gemacht, weil wir eh wissen, dass die Leute ja nicht mehr zuhören.
Das stimmt. Aber wie ich letztes Mal schon gesagt habe, eigentlich können wir jetzt weiterreden und jetzt kommt Maurice dazu.
Dann geht's noch weiter.
Ja,
dann
geht's noch. Seid mir gegrüßt.